Herzlich willkommen, hier ist die zweite Luft, Folge 31 und heute zu Gast ist Rick Zabel. Ja, vor knapp 2 Wochen, da hat Rick Zabel sein Karriereende nach 13 Jahren Rennradprofi bekannt gegeben. Einmal, da wird er in Köln noch an den Start gehen, aber dann soll es das auch mit dem Leben als Rennradprofi gewesen sein. Daher haben wir heute auch jede Menge schon über seine Zweitkarriere gesprochen, denn neben seiner ja doch wahrscheinlich sehr tagesfüllenden Tätigkeit als Rennradprofi ist Rick auch ziemlich erfolgreich bei Instagram. Rick hat einen erfolgreichen Podcast mit seiner Podcastpartnerin Tanja Erath. Er ist einfach auch darüber hinaus ein Mensch, der viel in den Medien stattfindet, zum Beispiel auch als ARD-Experte zu diversen Radrennen. Ich fand das Gespräch super und ja, bin einfach sehr, sehr dankbar, dass Rick hier in der zweiten Luft vorbeigeschaut hat. Aber genug der warmen Worte, wir springen jetzt direkt rein, Folge 31, Rick Zabel, los geht's. Heute zu Gast in der zweiten Luft, da freue ich mich sehr über den Besuch von Podcaster, Content Creator, aber vor allem Radprofi Rick Zabel. Ich sag mal Hi Rick oder Moin.
Moin.
Das ist ja universell einsatzbar, habe ich letztes Mal schon gelernt. Lieber Rick, bevor wir einsteigen, du warst ja gerade in Hamburg und deswegen erstmal die Frage, wie hat's dir auf die OMR, oder wie war die OMR für dich?
Oh, verrückt. Es war witzig, wir wurden da, oder ich wurde da mit meinem Kumpel Arne kurzfristig gefragt, ob wir da hinkommen wollen. Und ich meine, die OMR ist mir natürlich ein Begriff und schon viel von gehört, aber ich war das erste Mal da und also ich war zutiefst beeindruckt. Also was Philipp Westermeier und ja die OMR-Agentur im Allgemeinen da auf die Beine gestellt haben, ziehe ich meinen Hut. Das war wirklich sehr beeindruckend. Am ersten Tag hatte ich echt noch eine krasse Reizüberflutung, musste das Ganze erstmal so verstehen, wo ist was, wie findet das statt. Aber am zweiten Tag habe ich mich dann gut zurechtgefunden und war auf jeden Fall super positiv überrascht. Viel dazugelernt, also wirklich auch, man denkt ja, oder ich dachte so eigentlich, dass ich ganz fit bin, was das Social Media Game und so angeht, aber doch auch noch einiges gelernt, viele interessante Menschen kennengelernt und ja, war wirklich eine 10 von 10, eine volle Bereicherung für mich, mal da gewesen zu sein.
Und ihr habt ja noch abgeschlossen mit so einem kleinen Ride. Du, Kai Pflaume, Jan Ulrich und Paul Ribke. Geile Kombi.
Ja, das war relativ spontan, weil also dass Paul da ist, wusste ich. Ulle kam dann irgendwie auch noch spontan vorbei. Und dann hatten wir einfach die Idee, wollen wir nicht einen Ride noch machen, wenn wir eh alle gerade mal da sind in der Stadt am Donnerstag. Dann hat Paul noch den Kai Pflaume dazu eingeladen und es war dann echt eine coole, bunte Truppe. Und ja, das war wirklich spontan. Wir haben halt erst überlegt, okay, macht man es öffentlich, fährt man irgendwie in einer kleineren Gruppe? Und dann fanden wir es aber doch irgendwie relativ charmant, es öffentlich zu machen und haben ja eigentlich sozusagen nur einen Screenshot aus unserer WhatsApp-Gruppe gepostet. Dann haben auch ganz viele geschrieben, okay, ist das jetzt eine Einladung oder wie ist das so verstehen? Und wir haben das einfach mal so offen im Raum stehen lassen und haben uns gedacht, die Füchse werden belohnt, die einfach, oder die Dreisten, die einfach da hinkommen, um die Uhrzeit und mitfahren wollen, die können alle mitfahren. Das war sozusagen als eine Einladung zu verstehen. Und ja, waren dann einige da. Ich habe jetzt nicht durchgezählt, aber war auf jeden Fall eine große Truppe.
Hat mich so ein bisschen erinnert an letzten Sommer, den Ride, den du ja, glaube ich, auch begleitet hast, rund um die Cyclassics. Also da...
Ja, der war ähnlich groß, das stimmt, ja.
Da war so der Deich hier ähnlich gefüllt. Ja, Rick, also über, ich meine, werde ich bei Instagram verfolgt, über geklaute Räder, da reden wir jetzt nicht. Ich hoffe, das ist scheiße.
War ein kleiner Downer, aber also habe ich einfach nicht mit gerechnet, ne? Also kurz zur Erklärung, wer es vielleicht nicht mitbekommen hat, das war der einzige kleine Downer an diesem Hamburg-Besuch, dass uns am ersten Tag von der OMR, als wir das Messegelände verlassen hatten und zurück zum Auto gekommen sind, ist eigentlich eine witzige Story auch, weil Arne arbeitet bei den Kölner Haien und hatte dort einen, so dass ein Dienstwagen ist von den Kölner Haien und der Spiegel war eh schon ein bisschen beschädigt, aber schon als wir in Köln losgefahren sind. Und dann klebte so ein bisschen Polizeiabsperrband um diesen Spiegel und ein Aktenzeichen. Und wir haben uns gewundert, so okay, hat uns jetzt wirklich die Polizei eine Anzeige geschrieben, weil der Seitenspiegel kaputt ist oder was? Und haben das abgemacht, haben uns ins Auto gesetzt. Dann hat Arne gesagt, komm, ich rufe da jetzt schnell an, ich will wissen, was da los ist. Dann hat er angerufen und hat mit der Polizistin am Telefon gesprochen und dann hat sie, sag ich mal, das Aktenzeichen eingegeben und sagt, Also das hat nichts mit dem Spiegel zu tun. Hier steht, dass in ihr Auto eingebrochen wurde. Und wir beiden gucken uns so an, weil wir saßen schon 3-4 Minuten im Auto halt vorne. Und denken so, was, eingebrochen? Drehen uns so zeitgleich um, gucken nach hinten und so, ja, wir haben recht, das sehen wir jetzt erst. Die haben einfach alles aus diesem Auto rausgeklaut und die Heckscheibe eingeworfen oder kaputt gemacht. Und das war, also die Polizistin muss, glaube ich, auch gedacht haben, ey, was ist mit den Jungs los? Aber wir haben das wirklich gar nicht realisiert und waren dann, erst als wir im Auto saßen, ist uns das aufgefallen. Das war natürlich sehr ärgerlich, weil sowohl Arnes Rad als auch mein Rad wurde geklaut und von Arne wurde auch eine Tasche geklaut. Und ganz blöd gelaufen, hat man nicht mit gerechnet, weil zwar, wir haben wirklich, ja, in unmittelbarer Nähe von der Messe geparkt, also jetzt auch nicht irgendwo im Industriegebiet oder weit weg, sondern ziemlich zentral in der Stadt. Und es war am helllichten Tag, also das jetzt, also und was man auch dazu sagen muss, wir hatten die Räder natürlich auch jetzt nicht offen liegen, sondern mit Decken drüber, dass man jetzt nicht sieht, dass es da was Wertvolles zu holen gibt. Also hat man natürlich schon mal gehört, solche Stories, aber das ist jetzt irgendwie wirklich an einem Dienstagmittag in Hamburg einem selber passiert, bei Sonnenschein und auf offener Straße, hätte ich auch nicht mitgerechnet, aber ja, blöd gelaufen.
Boah, ja, es ist, glaube ich, jetzt schon knapp 2 Wochen her, da hast du ja gesagt, dass das Ende naht von deiner Profi-Radkarriere. Jetzt so 2 Wochen später, kannst du oder magst du schon drüber sprechen, wie sich das mit so ein bisschen Abstand irgendwie ja anfühlt? Ist so der Sturm an Nachrichten, hat er schon nachgelassen oder steckst du noch mittendrin?
Ja, so die erste Welle ist auf jeden Fall vorbei. Und ich musste auch gerade ein bisschen schmunzeln, dazu gesagt, das Radprofi, weil es sich eigentlich schon gar nicht mehr so richtig so anfühlt. Ich fahre ja mein letztes Rennen in 2 Wochen rund um Köln, mein Heimrennen, da freue ich mich auch drauf. Das heißt, ich bin eigentlich schon noch jetzt gerade im Radprofi-Modus und trainiere noch dafür, um natürlich da auch irgendwie mich auf einem guten Level zu verabschieden. Aber ja, es ist auf jeden Fall noch viel los im Kopf und man ist auch noch ganz schön am Ordnen, was man jetzt mit der neuer Lebensabschnitt beginnt, was man mit dieser ganzen neuen Zeit, die jetzt auf einen zukommt, anfangen will, was will man eigentlich machen, Ideen, Projekte, da natürlich auch schon mit den ersten Leuten gesprochen, um Synergien zu bilden, was man alles so machen kann. Also ist gerade auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend. Ich würde so sagen, ich bin in einer kleinen Goldgräberstimmung gerade, also fühlt sich, also ich bin auf jeden Fall eher mit einem lachenden Auge als mit einem weinenden Auge dabei.
Ja, cool. Gibt's denn schon oder kann man da so kurz danach oder sagt man dann schon, guckt man da irgendwie zurück oder sagt man nicht, Mensch, irgendwie, keine Ahnung, meine erste Tour, mein erster Profivertrag, sind das schon so Momente, wo man sagt, da guckt man zurück oder ist das mit irgendwie in deinem Alter noch, also wir sind annähernd gleich alt, deswegen ist es so, hier reden nicht zwei Opas miteinander, aber ist das schon Thema?
Ja, nee, ich glaube, das ist noch zu nah dran. Ich glaube, also das Krasse ist zum Beispiel, jetzt gerade läuft ja der Giro d'Italia und ich merke eher so, dass ich das noch fast eher wirklich, ich brauche ein bisschen Abstand. Also es gab die Situation vor 2-3 Tagen, dass meine Frau einfach den Giro geschaut hat, weil sie halt auch einfach gerne Radrennen schaut und ich dann einfach das Zimmer verlassen habe oder so, wie ich gesagt habe, also ich will gar nicht, ich schaue mir abends so die Highlights an und so, aber jetzt so 2-3 Stunden lang Radrennen laufen lassen und so die Kommentatoren zuhören und über das aktuelle Geschehen reden, das fühlt sich für mich, ich weiß gar nicht, so ein bisschen wie, als wenn man aus einer Beziehung sich getrennt hat, würde ich fast so sagen. Man will von dem Ex erstmal nichts hören. So ist das gefühlt bei mir gerade, dass ich so Thema Radsport oder Profi-Radsport, ich liebe das und war, ich habe mich auch ganz lange als Radprofi sehr stark identifiziert. Und jetzt muss ich, glaube ich, einfach ein bisschen Abstand dazu gewinnen. Also die Liebe zum Sport, die Liebe zum Radfahren ist sogar stärker denn je. Aber zu dieser ganzen Profi-Szene, glaube ich, brauche ich einfach ein bisschen Abstand, um einfach auch für mich als Mensch, glaube ich, neue Impulse, neue Kreise, neuer Input auch. Und es wird sich jetzt für mich irgendwie gerade so falsch anfühlen, als wenn ich jetzt einfach so ganz normal weitermachen würde. Schaut man irgendwie schon zurück, aber es ist einfach noch zu nah dran gefühlt auch alles. Jetzt so nach 2 Wochen halt.
Natürlich, klar. Vielleicht hat die Oma eher geholfen, dass da in die eine oder andere Richtung was gibt.
Ja, also tatsächlich, also es ist wirklich, das meine ich auch damit, so neue Impulse, dass wenn sich ein Leben oder mein Leben hat sich ja so lange um Profiradsport und das tägliche Training und die Rennen und die Performance und alles, was so dazugehört, gedreht, dass mir das auch schon sehr wichtig ist, da jetzt einen klaren Cut zu machen, spätestens nach rund um Köln in 2 Wochen, aber auch jetzt schon ein bisschen Abstand zu der Profiszene zu gewinnen und dass man auch vom Kopf einfach versteht, oben erst ein gutes Beispiel, die Welt dreht sich weiter und es geht auf jeden Fall auch weiter und die Welt dreht sich vor allen Dingen auch nicht um einen selbst, so dass man so dieses so, oh, jetzt ich höre auf mit Profiradsport, so. Das Witzige ist ja daran wirklich, man macht zwar so ein Announcement, das ist ja auch irgendwo eine News, aber das ist ja wirklich, das hat ja, ist ja wirklich nur für mich eigentlich eine große Veränderung. Für alle anderen ist das zwar irgendwie eine News am Seitenrand, will ich jetzt mal irgendwie so sagen, aber das ändert ja nichts im Großen und Ganzen. Und von daher finde ich das auch, wenn ich das so betrachte, eigentlich sehr, sehr schön, dass das ein cooler Lebensabschnitt war. Jetzt aber auch noch ganz viel Neues, Cooles kommt, auf das ich mich freue. Und vielleicht, mir war halt ganz klar, ich werde nicht jetzt irgendwie direkt Trainer oder sportlicher Leiter oder sonst was und mache da direkt weiter, sondern das Interesse jetzt auch mal irgendwie neue Sachen auszuprobieren, ist erstmal da. Ein bisschen Abspann gewinnen, irgendwie so ein Sabbatjahr oder so. Und wenn man nach 2, 3 Jahren vielleicht sagt, ey, ich kann mir vorstellen, in einer anderen Position wieder in den Profisport zurückzukehren. Sag niemals nie, ich schließe es nicht aus. Aber jetzt gerade bin ich erstmal total interessiert, andere Dinge auszuprobieren.
Ja, cool. Gibt's denn schon Pläne, die du teilen kannst für die Zukunft? Also ich hatte so in der Vorbereitung gedacht, so der nächste Arno Dübel, der wirst du wahrscheinlich eher nicht, wenn man so ein bisschen guckt, was du sonst so treibst. Aber gibt's denn da schon irgendwas, was du teilen kannst, in welche Richtung du zumindest guckst?
Ganz konkret noch nicht, das ist noch zu frisch. Aber ja, ich glaube, es ist jetzt kein Geheimnis, dass Social Media mir super viel Spaß macht und die Medien im Allgemeinen. Und ich das gerne weiterverfolgen würde. Ich habe ja auch in der Vergangenheit schon so ein bisschen mal für die ARD oder so als Radsportexperte gearbeitet. Ich glaube, das sind auch Dinge, die mir auf jeden Fall sehr viel Spaß machen. Das werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen. Und ansonsten, ich werde dieses Jahr schon noch 2, 3 Gravel-Rennen fahren. Also so ganz mit Rennen hört es nicht auf. Zumindest also der Straßenradsport, der Profisport, der hört auf. Ich bin auch gerade noch am Überlegen, ob ich überhaupt eine Vereinslizenz noch ziehe oder auch gar keine mehr, dass man wirklich so dann an Jedermann-Events teilnimmt, aber dann halt wirklich so in komplett anderen Bereichen, so eher so Mountainbike, Gravel, so die Alternativszenen. Und dann für mich ist wirklich mit Rot und Köln endet für mich der kompetitive Sport, dass ich irgendwo mitfahre, um zu sagen, ich will Erster, Zweiter, Dritter werden, ich will gewinnen. Dann steht für mich wirklich die Erfahrung im Vordergrund. Und dadurch, dass ich das auch immer so durch so eine Social-Media-Brille sehe, auch einfach diese Reise cool zu erzählen. Also wenn ich jetzt an einem Event teilnehmen würde, dann wäre mir eigentlich die Platzierung egal. Aber dass das Video am Ende des Tages gut ist, was ich den Leuten zeige davon, das wäre mir halt wichtig. Das heißt, ja, ich werde auf jeden Fall weiter Radfahren. Ich werde auf jeden Fall viel in sozialen Medien weiter irgendwie stattfinden. Und das Schöne ist ja auch da irgendwie, dass ich jetzt, ich habe das ja eh schon so viel und so häufig betrieben, und immer neben dem Profisport. Und jetzt, wo das eine Kapitel sich schließt, hat man halt auch einfach gleichzeitig mehr Zeit dann auch für das andere Hobby oder Beruf, wie man das nennen will. Von daher, da werde ich ein bisschen was machen. Aber genau, ganz konkrete, ich habe ganz klare Ideen und Pläne, aber es wäre noch zu früh, da jetzt irgendwas zu sagen. Und mal schauen.
Sehr gut. Ja, wer der mehr zu deinem, also zu den auch sportlichen Beweggründen oder auch deinem Karriereende hören möchte, der kann sich ja, glaube ich, die aktuellste Folge von eurem Podcast Parallelwelten anhören. Da hast du ja, ich glaube, die heißt #FreeRick.
Genau. Ja, da ist das alles nochmal erklärt sportlich. Wieso, weshalb, warum.
Genau, cool. Das ist also vielleicht auch der Hinweis, ich vertext auch gerne oder verlinke es auch gerne in den Shownotes, die Folge. Ja, apropos Podcast, du hast ja, das ist ja vielleicht schon so das erste große Ding, so nach der aktiven Karriere, Planzeit und Parallelwelten, sind ja deine beiden Podcast-Formate. Du machst es ja, glaube ich, jetzt auch schon 5 Jahre oder über 5 Jahre? Länger, glaube ich, ne?
Schon eine Weile. Wir sind ganz kurz vor der 200. Folge. Ich glaube, wir haben jetzt gerade irgendwie 196, 197. Also wir haben im September 2019 angefangen, also noch nicht ganz 5 Jahre, aber 4,5. Und das ist schon auch interessant, das ging ja als ein Interview-Podcast los. Damals, deswegen auch, das ist immer so ein bisschen Plan Z, Parallelwelten, ist immer so ein bisschen missverständlich, das unterzubringen. Also der Podcast heißt Plan Z und das war eigentlich, ich habe den Podcast damals alleine angefangen und habe so 2,5, 3 Jahre, war es ein ganz klassischer Interview-Podcast mit Gästen, die immer da waren. Und dann ist Tanja Ehrath, gute Freundin von mir, und die war halt auch Profi-Radfahrerin, haben wir wie so ein Format im Podcast gegründet, das Parallelwelten heißt, wo man dann so ein bisschen, sie hat aus ihrer Welt erzählt, ich aus meiner. Und das Format hat eigentlich jetzt übernommen, kann man so sagen. Also es gibt eigentlich kaum bis gar keine Interviewfolgen mehr. Eigentlich ist jetzt so jede Woche oder alle 10 Tage ungefähr treffen Tanja und ich und reden über unser Leben und auch, was so in der Radsportwelt halt los ist.
Denke, ich kenne die Antwort, aber ich frage trotzdem mal, geht denn der Podcast nach der aktiven Karriere trotzdem weiter?
Dieses Jahr auf jeden Fall. Und dann mal schauen. Also ich glaube, Tanja und ich sind beide so, dass wir uns immer Ende des Jahres dann zusammensetzen und sagen, machen wir noch ein Jahr, machen wir noch weiter. Ich sehe da jetzt auch erstmal keine Bedenken, dass es nicht weitergehen sollte. Ich finde es tatsächlich sogar jetzt gerade spannend. So, sie hat mittlerweile auch ihre Karriere beendet, ein bisschen früher als ich. Und man kann ja dann doch ein bisschen befreiter auch auftreten, wenn man nicht mehr in vertraglichen Situationen gebunden ist, so würde ich es mal nennen. Sonst muss man ja, da muss man immer ein bisschen aufpassen, was man teilweise auch sagt oder keine Internas ausplaudert. Und jetzt kann man halt wirklich so, weiß ich nicht, so ein bisschen wie die Hamann im Fußball, so der bei Sky sitzt und so ein bisschen mal rumschießt, ne? Also ganz so schlimm vielleicht nicht, aber da kann man natürlich auch mal ein bisschen offener seine Meinung sagen. Von daher finde ich das eigentlich sehr, sehr
Nur
spannend.
fachkundiger. Also ich sage nur, dass der BVB den Winter nicht überlebt, das war ja Schwachsinn. International den Winter nicht überlebt. Ich glaube, das war so seine Aussage. Das habe ich. Ich glaube, du auch. Bist glaube ich auch Dortmund-Fan, ne?
Ich bin Dortmund-Fan,
Ja,
ganz
ich auch.
genau.
Sehr gut. Gibt's denn bei dem Podcast, gibt's denn da irgendeine Folge, an die du? Weil ich habe die diverseste Folgen gehört, immer mal wieder. Also ich denke so tatsächlich an oder wie war es für dich als Dortmund-Fan, die Ernährungsberaterin von Schalke 04 zu interviewen? Ist das dann irgendwie, schwingt da Rivalität mit oder?
Nee, die Folge mit Pia war total cool. Es hat voll viel Spaß gemacht und war tatsächlich auch super interessant zu hören, dass es im Fußball, was also so Dinge, die im Radsport eigentlich an der Tagesordnung stehen, dass es im Fußball so komplett revolutionär war, was die Ernährung noch anging. Das hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Und das beschreibt eigentlich den Podcast auch ganz gut. Es ist wirklich ein komplett bunter Mix. Teilweise gibt es Folgen, die sind wirklich, kommen einfach wirklich Laber-Podcast, witzig und Quatsch. Und wenn man in die älteren Folgen reinhört, da gibt es halt auch viele Folgen, wo man halt was mitnehmen kann, wo man was lernen kann, zum Beispiel die Ernährungsfolge oder aus tollen Gästen. Und mir war es halt auch immer ganz wichtig, weil ich das Netzwerk hatte und mir das auch immer Spaß gemacht hat oder ich mir versucht habe, einen Blick von außen irgendwie auf diese Radsportwelt zu holen. Dass auch wenn jetzt Leute zuhören und vielleicht mal neue Podcasts suchen, es geht auch nicht immer nur um Radsport. Also da war halt auch zum Beispiel mal ein Philipp Westermeier, ein Joko Winterscheid, ein Tommy Schmidt mal zu Gast. Und das fand ich halt auch immer cool, dass Leute, die so jetzt auf den ersten Blick gar nichts mit Radsport zu tun haben, auch mal zu Gast waren und man dann einfach, ja, genau wie wir zwei halt jetzt hier quatschen, einfach mal ein lockeres Gespräch hatte. Das heißt, ja, hört gerne mal rein, wer Lust hat. Geben uns da schon viel Mühe seit einer geraumen Zeit.
Dass Social Media bei dir auch irgendwie ein Thema ist, das hast du ja schon durchblicken lassen, aber machst du jetzt ja ehrlicherweise nicht ganz so schlecht. Für mich warst du oder bist du immer der zumindest aufmerksamkeitsstärkste deutsche Radprofi, der so unterwegs ist. Ich weiß, du hast eben schon beim Wort Radprofi geschmunzelt, aber also zumindest dich hat man irgendwie echt schon stärker wahrgenommen als deine Mitstreiter. Wo hast du dann gemerkt oder woran hast du denn gemerkt, dass das dir dann doch ganz gut liegt, so mit der Erstellung von Inhalten?
Hat sich wirklich irgendwie zum Hobby von mir entwickelt. Also mir hat es einfach brutal viel Spaß gemacht. Irgendwie ein cooles Fahrvideo, also wenn du auf dem Rad jetzt gerade schnell unterwegs bist, ist halt eine coole Fahraufnahme. Das irgendwie mit einem coolen Lied zu untermalen, das war ja so, das ist ja so ganz simpel, so ging das mal los. Und sich dann aber irgendwie so mehr reinzufuchsen in dieses Videos schneiden, das hat mir einfach wirklich Spaß gemacht. Und dann muss ich auch ehrlich sagen, natürlich, wenn das Feedback gut ist und irgendwie es oft geliked wird, geteilt wird, kommentiert wird, und Leute das natürlich irgendwie honorieren, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe dann auch, glaube ich, einfach, das war jetzt gar nicht der Gedanke dahinter, dass ich da irgendwie ein Business draus machen wollte oder eine Nische entdeckt habe. Das hat sich einfach so zum Glück irgendwie authentisch, organisch ergeben. Aber also es war dann immer so, dass mir das natürlich viele Türen auch irgendwie geöffnet hat, netzwerkmäßig, aber auch Nebeneinkünfte durch den Podcast, durch Social Media, wenn die Reichweiten wachsen. Und dann wurde ich, das sage ich ganz oft, das war mir mal extrem unangenehm eigentlich, weil ich, da haben wir so zwei Herzen in einer Brust geschlagen, einmal der Sportler und einmal so der Mensch oder der einfach Rick Sabel als Mensch. Und ich bin halt ganz oft irgendwie zu Events eingeladen worden oder bin irgendwo hingekommen und dann wurde immer gesagt, das ist der beste deutsche Radprofi. Und da war ich immer so, ja Leute, das stimmt nicht. Also es gibt halt, wenn du, also Sport gibt's ja ganz klare Leistungsparameter und da gibt's bessere deutsche Radprofis als mich. Und dann hat mein guter Freund Paul Rippke mal gesagt, naja, wenn man den Leistungsparameter Bekanntheit nimmt, stimmt's aber, dann bist du der Beste. Und also wenn man das so sieht, kann man das dann so sagen und das freut mich dann natürlich auch. Aber ja, ich habe das dann dankend angenommen, weil ich mir halt einfach gedacht habe, okay, sportlich bin ich nicht der Beste, aber vielleicht mache ich den Radsport ein bisschen nahbarer oder kann die Leute ein bisschen besser auf eine Reise mitnehmen. Und dann habe ich das vielleicht so der sportliche Erfolg, der mir vielleicht manchmal gefehlt hat, das habe ich dann so ein bisschen weggemacht über Social Media Präsenz und da irgendwie coole Sachen machen. Und das hat sich dann ja so stetig dazu entwickelt, dass es halt wirklich mir jetzt sehr, sehr viel Spaß macht und ich da irgendwie ein zweites Standbein durch auch aufbauen konnte, was halt total cool war, wenn man Rennen gefahren ist und man war vielleicht nicht ganz vorne in der Spitzengruppe, sondern teilweise auch mal im Gruppetto, aber die Leute haben alle deinen Namen gerufen. Das war schon immer schön zu merken, dass man da irgendwie eine Community gebildet hat oder eine Fangemeinde und mit vielen coolen Leuten, die einen supporten.
Das glaube ich gerne. Ich sag mal, deinen Inhalten ist ja immer wieder auch Platz für so ein paar Partner. Also ich habe jetzt, also wahrgenommen habe ich Breitling, Closed, Porsche und ach ja, genau, Whoop. Und über Whoop, das wollte ich jetzt mal einfach jemanden fragen, der sich damit wahrscheinlich wirklich auskennt. Was oder warum haben so viele im Fahrerfeld eigentlich ein Whoop-Band? Was ist das Besondere an Whoop?
Na, Whoop muss man eigentlich so beschreiben. Es ist halt eigentlich ein also die mögen es nicht, wenn man Fitness-Tracker sagt, aber das ist halt ehrlicherweise das, was die meisten Leute, die breite Masse so versteht. Also das Whoop ist halt einfach ein Armband, Wearable, was man am Arm trägt. Und das misst deinen Schlaf, es misst deine Belastung, es misst deine Erholung. Und da denkt man jetzt vielleicht, viele schalten da schon wieder aus, weil sie denken, okay, das ist irgendwas für Profisportler. Aber genau das ist es halt eigentlich nicht. Also es ist wirklich für jeden Menschen, der vielleicht ein bisschen bewusster leben will, ist das halt ein super cooles Tool. Man hat eine App am Handy, wo man einfach sich und seinen Körper und seine Verhaltensweisen gut verstehen kann. Also man kann das einfach wirklich erstmal nur tragen, ohne überhaupt irgendwas zu machen und kann dann mal seinen Schlaf vergleichen. Ich will jetzt einfach mal sagen, man geht jetzt nicht früh oder spät ins Bett, aber man geht einfach mal ins Bett und hat vielleicht ein leichtes Abendessen gehabt und keinen Alkohol getrunken. Oder man hat vielleicht ein schweres Abendessen gehabt und hat dann noch zwei Glas Wein dabei. Dann zeigt das Whoop dir halt ganz klar an, okay, das hat dein Schlaf so und so Nachteil oder negativ beeinflusst. Und das dann halt immer mal wieder zu sehen, macht natürlich was im Kopf, dass du dir denkst, okay, ich sag jetzt mal, man hat ein wichtiges Meeting am nächsten Tag, ein Call oder irgendwas, was einem halt persönlich wichtig ist. Dann ist das Whoop so ein bisschen dein eigener Coach, kann man sagen, um dich, um seine Verhaltensweisen besser kennenzulernen, um sich selber besser kennenzulernen, was ist gut für mich, was tut mir nicht so gut und tatsächlich dann auch so ein bisschen zu coachen halt, dass man sagt, okay, der Whoop sagt dir halt ganz klar an, wenn du heute um 8.30 Uhr ins Bett gehst, schläfst du und du schläfst 8 Stunden, dann bist du halt morgen, oder 8.30 Uhr ein bisschen früh, 10.30 Uhr und 8 Stunden, dann bist du auf jeden Fall morgen früh fit und bereit, in den Tag zu starten. Und dass das jetzt im Profisport ein Ding ist, ist natürlich klar, weil wenn man im Profisport, da geht es halt um Leistungsoptimieren, da geht es um das tägliche Training, um die Schlafperformance, um die Ernährung. Das heißt, da macht ein Whoop natürlich total Sinn. Aber auch für jeden Menschen, der jetzt vielleicht nicht jeden Tag Sport macht, aber trotzdem vielleicht ein bisschen gesünder und bewusster leben will, da würde ich sagen, ist ein Whoop auf jeden Fall ein gutes Gadget, was dir dabei helfen kann.
Musstest du als aktiver Sportler deinem Trainerteam auch irgendwie Zugriff auf deine Whoop-Daten geben? Oder weiß ich nicht, bleibt das außen vor?
Doch, das ist gewünscht. Das hat mich auch gar nicht gestört. Also das konnten die gerne machen. Das ist alles möglich heutzutage durch die technischen Sachen. Aber es ist auch so, das ist auch eine individuelle Frage, wie gut du mit deinem Trainer klarkommst. Hast du jetzt einen Trainer, der dir auch mal was zugesteht, der auch versteht, du bist ein Mensch und nicht nur ein Sportler? Oder hast du einen Trainer, der dich irgendwie am nächsten Früh anruft und sagt, sag mal, ich habe auf dem Whoop gesehen, du bist erst um 2 Uhr schlafen gegangen, was war da los? Wenn ich so einen Trainer gehabt hätte, hätte ich es vielleicht nicht gemacht, weil da hätte ich auch keinen Bock drauf gehabt. Aber das ist eine individuelle Frage zwischen Trainer und Sportler und auch, ob das technisch möglich ist, ja.
Jetzt haben wir eben schon über Social Networks gesprochen. Wie wichtig ist es heute für einen Profiradsportler, da stattzufinden? Kann man sich dem überhaupt entziehen, wenn man irgendwie bei der Tour de France mit dabei ist? Hat man da nicht irgendwie automatisch so ein bisschen die, ich will nicht sagen die Pflicht, aber gehört es nicht zum guten Ton, dass man, keine Ahnung, zumindest mal ein Instagram-Profil hat, was man irgendwie jetzt auch halbwegs pflegen kann?
Also meines Erachtens ist es sehr, sehr wichtig, weil ich kann ja nur von mir selber sprechen. Ich glaube, in Deutschland gibt es auf jeden Fall keinen Radprofi, der seinen Social-Media-Auftritt so pflegt, wie ich das tue. Und ich sehe ja jetzt, ich beende meine Karriere, bin das erste Mal frei, mit Partnern zusammenzuarbeiten und vor allen Dingen dann halt auch in dieser coolen Lage mit Partnern die man vielleicht schon immer mal wahrgenommen hat, also sei es auch vielleicht mal eine andere Radmarke oder andere Klamottenmarke, Helme, Schuhe, Brillen, was weiß ich, Ernährung auf dem Fahrrad. Und dann kann man natürlich einfach sagen, ey, ich suche mir jetzt die Partner aus, mit denen ich Lust habe, zusammenzuarbeiten, was authentisch zu mir passt. Und ich glaube, das ist ja fast ein komplett neuer Karriereweg irgendwie so. Also der klassische Weg ist, man hört als Profisportler auf, zumindest im Radsport, und dann wird man Trainer oder sportlicher Leiter oder macht halt irgendeine weiterführende Funktion oder man macht einen Radladen auf, so ganz oldschool-mäßig. Und in dieser Lage zu sein, dass man eigentlich sich nebenbei was aufgebaut hat und da was machen zu können, das ist, freut mich mega, und ich hoffe auch, dass es ein paar andere Radsportler oder auch Radsportlerinnen sehen und das ähnlich probieren, weil die Realität im Radsport ist auch, dass es ist halt kein Profifußball. Also man verdient, also die Stars, die verdienen auch Millionen, denen geht's auch richtig gut, aber es gibt auch ganz, ganz viele, die, um es mal realistisch zu sagen, die vielleicht so zwischen 70 und 100.000 Euro verdienen, was sich jetzt erstmal nicht wenig anhört. Aber wenn man halt bedenkt, dass man in Deutschland als Radprofi selbstständig ist, das heißt, man muss eine Krankenversicherung selber zahlen, seine Rentenversicherung selber zahlen. Man hat sehr, sehr hohe Abzüge, da bleibt gar nicht so viel übrig. Und dann ist es ja auch ein Beruf, den man jetzt nicht macht bis zur Rente, sondern es ist ein Beruf, den macht man vielleicht, ich habe es jetzt 13 Jahre gemacht, manche machen es 5, manche machen es 10, manche andere machen es 15 Jahre. Ist ja auch egal. Kurz gefasst, es ist kein Beruf. Wenn du nicht ein Topstar bist und keine Millionen verdienst, dann sorgst du halt in diesen 10, 15 Jahren nicht für den Rest deines Lebens aus. Das heißt, es wird immer die Karriere nach der Karriere geben. Und dann ist natürlich meines Erachtens Social Media und sich selber als eine Person, einen Charakter, eine Marke aufzubauen, ist natürlich einfach wichtig, dass wenn du nach der Karriere aufhörst, dass du nicht direkt in Vergessenheit gerätst oder noch viel schlimmer, du warst 10 Jahre Profi und trotzdem kennt dich keine Sau, so blöd gesagt. Ja, das hoffe ich, dass ich das gut hinbekomme, das weiß ich ja auch noch nicht, aber natürlich, deswegen denke ich, auf die Frage zurückzukommen, ist es sehr wichtig, dass man in seiner aktiven Zeit sich selber klar positioniert und das pflegt, damit man einfach eine gewisse Reichweite aufbaut oder eine gewisse Bekanntheit aufbaut, weil das wird dir dann im späteren Leben immer helfen. Du musst ja jetzt auch gar nicht immer Werbefigur oder sowas werden, sondern auch einfach für dein Netzwerk.
Ja, die Basis, fairerweise, die hast du ja schon gelegt.
Es ist aber auch mal so ein bisschen, mir, du sagst ja bei mir, wenn einem was Spaß macht, dann fällt einem das ja auch leicht. Und so ist es ja bei mir. Ich kenne ganz viele andere Radprofis, die da vielleicht gar nicht irgendwie, also die machen das jetzt nicht, weil sie faul sind oder so. Das kann ich ja auch verstehen. Die sagen auch einfach, ey, für mich fühlt sich das unnatürlich an. Ich fühle mich da nicht cool. Also ich kann nicht in der Kamera gut sprechen. Ich würde mir da blöd bei vorkommen. Und das respektiere ich ja auch total. Das ist ja auch erst, es war für mich auch erstmal am Anfang, irgendwie in die Kamera zu sprechen und zu sagen, hallo, hier, ich bin Rick und bla bla bla. Ist ja auch erstmal ein bisschen komisch, das verstehe ich schon. Von daher würde ich sagen, man soll das natürlich auch nur machen, wenn einem das Spaß macht und man sich dabei wohlfühlt. Wenn das nicht der Fall ist, ja, dann mach es auf gar keinen Fall.
Seit ein paar Wochen nehme ich die Videos von Jens Vogt wahr, aber die sind ein bisschen abgedreht, aber mochte ihn als Aktiver mal ganz gerne, aber die Videos fand ich jetzt die waren so ein bisschen crazy, aber nimmt er mir, glaube ich, ja, nicht übel. Jetzt hast du ja schon deine Tätigkeit als TV-Experte angesprochen, dass du gut im Inhalte produzieren, das haben wir jetzt, glaube ich, sehr ausreichend geklärt. Kann denn tatsächlich vielleicht so auch die Medienwelt irgendwie für dich so ein passendes Zuhause sein, weil gefühlt bringst du ja alles mit, um zumindest jetzt nicht bei einem Verlag oder so, um Gottes Willen, aber da will ich nicht sagen, kann man nicht davor abraten, aber aber irgendwie in dem Ökosystem irgendwie stattzufinden, könnte ich mir gefühlt bei dir irgendwie würdest du einfach gut reinpassen. So.
Vielen Dank. Also das meine ich auch mit erstmal gerade noch Leben ordnen. Ich habe ja auch so ein paar Gedanken. Also ich bin ja erst 30 Jahre alt, das ist vielleicht ein bisschen früh, um eine Biografie zu schreiben, aber so mal ein Buch zu schreiben oder mal eine Fernsehshow zu gehen und gar nicht irgendwie jetzt, ey, ich will der große Fernsehstar werden, das auf gar keinen Fall. Aber also, wenn du mich einfach so fragen würdest, wenn jetzt eine Anfrage von Schlag den Star kommen würde oder vielleicht auch sowas ein bisschen abgedrehtes wie Let's Dance oder so, dann würde ich das, glaube ich, schon ernsthaft in Betracht ziehen, weil ich mir einfach denke, ey, so, ich sehe Dinge halt immer, mir geht's auch gar nicht krass um Image oder so, was würden die Leute denken oder so, mir geht's wirklich darum, okay, es ist so eine witzige Erfahrung, ich will das mal mitmachen. Und ich glaube, man bereut immer eher so die Dinge, die man nicht gemacht hat. und mal so in diese Welt reinzuschnuppern, in die Medienwelt oder in die Fernsehwelt zum Beispiel auch. Ja, warum nicht? Hätte ich Bock drauf. Und wenn es cool ist, dann ja, dann lass uns da irgendwie weitermachen. Aber ja, vielleicht gefällt es mir auch nicht, dann ist es kein Thema. Aber wenn man es nicht ausprobiert hat, weiß man es halt nicht. Und ja, so an sich, warum nicht? Es gibt ja genug Beispiele von Ex-Sportlern und Sportlerinnen aus anderen Sportarten, die sich dann irgendwie medial gut präsentieren. Und Radsportler gibt es halt aber keinen einzigen. Also ich sag mal, die das Potenzial von ihrer Bekanntheit gehabt hätten, wäre vielleicht irgendwie so dann schon eher mein Vater oder Jan Ullrich gewesen. Da sind dann natürlich andere Geschichten dazwischen gekommen und Skandale, dass das nicht der Fall war, muss man ja auch ganz klar sagen. Aber ja, eigentlich fehlt in diesem Ex-Sportler-Medien-Business fehlt eigentlich ein Radfahrer. Und ja, vielleicht kann ich die Lücke ja füllen. Würde mich auf jeden Fall freuen, da mal ein bisschen Schatz zu finden. Aber wie gesagt, da gibt es aktuell gar keine Pläne oder irgendwas Konkreteres, aber würde ich auf jeden Fall interessant finden.
Rick Zabel an der Rumba, finde ich geil. Ich glaube, dann würde ich es gucken. Ja, top. Ich nehme dich als sehr zugänglichen Sportler wahr. In Köln hast du ja da mit Raw deine eigene Bike-Community. Bei den letzten zwei Classics, da habt ihr ja auch, glaube ich, gemeinsam mit Gruppetto hier diesen Ride gemacht. Siehst du dich selber auch für uns Hobbyathleten als so eine Art Vorbild?
Vorbild finde ich schwierig. Also, ja, oder was heißt schwierig? Für mich sind Vorbilder immer so eher so meine Söhne sind jetzt noch beide sehr klein. Aber so, wenn die jetzt als Beispiel, weiß ich nicht, einen Musiala sehen und sagen, ey, das ist mein Vorbild, dann das verstehe ich. Aber mir selber wäre es irgendwie unangenehm, anderen erwachsenen Menschen gegenüber, wenn es eine Inspiration ist oder so, oder ich die zum Lachen bringe oder ich die irgendwie in einem positiven Sinne beeinflusse, dann freut mich das sehr. Aber ja, ich würde mich niemals als Vorbild sehen, sondern, also das meine ich auch immer ganz ernst, das ist ja auch eigentlich so meine Message, egal ob du jetzt Profisportler bist oder Amateursportler, also wenn wir da auf dem Deich zusammen Rad fahren, dann wir sind eh alle gleich. Also ist jetzt völlig egal, ob ich vielleicht 5 km/h schneller Rad fahren kann. So, das ist im Endeffekt, macht mich das ja nicht zu einem besseren Menschen und so. Und von daher, wenn ich überhaupt irgendwas als Superpower empfinden würde, dann vielleicht wirklich, dass man wie bei so einem White, das war jetzt auch nicht alleine auf einem Mist gewachsen, aber wenn man da wirklich aufruft, sagt, ey, lass uns eine Gruppenausfahrt machen und man schafft es dann, 100 Leute, die gerne Radfahren, zusammenzubringen und man macht das zusammen, dann bin ich schon stolz drauf. Und das ist echt cool, weil man dann so Menschen vereinen kann und das macht mir vor allen Dingen Spaß. Aber ja, dass ich jetzt da irgendwie das Gefühl hatte, ey, die kommen jetzt alle nur wegen mir. Nee, das war mir tatsächlich eher voll unangenehm. Das freut mich dann wirklich eher, wenn man irgendwie das Gefühl hat, cool, ich kann die Leute jetzt miteinander vernetzen und wir fahren alle gerne Rad, jetzt machen wir das zusammen. Voll cool.
Dann habe ich eigentlich so zum Schluss nur noch ein paar Zuschauerfragen und sind auch gar nicht lang. Dein Tipp für die Tour 24, wer gewinnt das Ding?
Boah, ich glaube, dass Poggi seine dritte Tour gewinnt. Also jetzt gefühlt den Giro d'Italia, wenn da jetzt nichts mit Sturz oder so passieren sollte, dann gewinnt er die ja im Schlaf, also wirklich im Vorbeigehen, das ist ja voll krass. Und ich glaube, wenn er dann auch für seine Verhältnisse im Giro nicht so tief gehen muss, also das ist jetzt schon wieder ein bisschen nerdig, also das letzte Mal, also um das mal so in ein Verhältnis zu setzen, für Leute, die sich nicht so gut auskennen mit Radsport, das letzte Mal, dass jemand den Giro d'Italia und die Tour de France in einem Jahr gewonnen hat, war 1998 Marco Pantani. Und genau dieselbe Vorhaben probiert Tadej Pogacar gerade, das ist so der Star im Radsport. Zweimal die Tour schon gewonnen und die letzten 2 Jahre ist er Zweiter geworden, hinter Jonas Vingegaard. Genau der hat sich aber jetzt ziemlich schwer verletzt, ist, glaube ich, jetzt irgendwie vor 1-2 Tagen das erste Mal wieder auf dem Rad gefahren. Und ich sehe einfach einen Vingegaard nicht in Topform oder nicht annähernd in Topform bei der Tour de France am Start stehen. Und wenn der wegfällt, klar, wir haben noch einen Evenepoel, wir haben noch einen Roglic, aber die sehe ich Pogacar auf 3 Wochen nicht gefährden. Und wenn Poggi gesund bleibt, glaube ich, macht er dieses Jahr was Historisches und wird halt Giro und Tour in einem Jahr wieder gewinnen.
Ja, krass. Was macht ihn zu so einem Ausnahmeathleten?
Boah, das ist echt eine krasse Frage. Also das wüsste ich auch gern. Also Fakt ist, er ist es halt. Aber warum, wieso, weshalb? Er hat sicherlich einfach die körperlichen das körperliche Gut in sich, dass er das kann. Aber ich habe halt auch das Gefühl, wenn man den so sieht und auch, der ist ja auch zum Beispiel ein absoluter Star auf Social Media, also wirklich, weil der ist sicher auch für jeden Spaß zu haben. Der macht ja coole Sprüche mit oder coole Aktionen mit, hat immer einen witzigen Spruch auf den Lippen. Der ist super sympathisch und ist wirklich auch ein entertaining Typ. Und von daher, ich glaube, das ist auch vielleicht so eine Stärke, dass er alles nicht so ernst nimmt und das halt so locker spielerisch sieht. Das vermisse ich ganz oft bei den anderen Siegfahrern sehr, so seine Art, das so locker zu sehen. Und deswegen glaube ich, ja, der wird sicherlich auch mal böse sein oder enttäuscht sein, wenn er mal vielleicht nicht gewinnt. Aber irgendwie hat man bei dem das Gefühl, der steht am nächsten Tag trotzdem wieder mit einem Lächeln auf und sagt, komm, das Leben geht weiter. Von daher, das ist so seine Superpower, würde ich jetzt so von außen. So gut kenne ich ihn persönlich nicht, aber von außen wäre das so meine Einschätzung.
Dann das nächste. Gefühlt bist du viel in Hamburg unterwegs. Was reizt dich so sehr an Hamburg?
Ach, ich liebe Hamburg. Wieso, weshalb, warum? Eine Sache könnte sein, dass mein bester Freund aus Schulzeiten wohnt dort und auch mein Patenkind. Das hat sich einfach irgendwie so ergeben, dass ganz viel, also sehr viel von meinem Freundeskreis wohnt mittlerweile in Hamburg. Das heißt, wenn man mal für ein Wochenende dahin fährt, dann hat man, also ein Wochenende reicht gar nicht, um irgendwie, noch nicht mal alle zu sehen, aber nur die Hälfte reicht nicht mal. Das heißt einfach, es sind dann auch die Menschen ganz oft natürlich, die so diesen Ort besonders machen. Aber sonst muss man auch einfach sagen, ich wohne auch sehr gerne in Köln, bin hier super gern zu Hause, aber Hamburg ist natürlich viel, viel schöner. Und ja, auch irgendwie so ich weiß nicht wieso, aber wenn ich zum Beispiel mit meiner Frau diskutiere, wo wir in Urlaub fahren, dann ist meine Frau immer eher Richtung Süddeutschland, Richtung auch Berge, Österreich oder Südtirol, Gardasee. Und ich bin immer mehr so, ja, lass uns irgendwie in den Norden, Richtung Dänemark oder Schweden, Norwegen, Hamburg, Ostsee, Nordsee. Also mich zieht's immer eher ins Wasser und sie zieht's mehr in die Berge. Ich weiß es nicht. Also ich habe da schon oft mit dir drüber geredet. Wenn ich irgendwie am Wasser stehe und ich habe einen weiten Horizont vor mir und ich kann sozusagen eigentlich das Ende nicht sehen, ich bin auch so ein bisschen so ein Freiheitstyp. Ich brauche Freiheit und ich muss ein selbstbestimmtes Leben führen und ich mag das gar nicht, wenn ich eingeengt werde. Oder ich wäre auch kein guter Mitarbeiter irgendwo. Also wenn ich einen Chef hätte so über mir, das würde nicht so gut funktionieren. Und ich glaube, das verbinde ich halt auch mit Wasser und Weite. Und wenn ich zum Beispiel Berge habe, ganz davon weg, dass ich auch als Radfahrer kein großer Freund von Bergen war, weil ich mich da hochquälen musste, sind so Berge. Wenn man oben am Berg steht, ja klar, auch geile Aussicht, auch cool, aber wenn ich so unten in so einem Tal oder so bin und ich sehe überall Berge um mich herum, das engt mich irgendwie total ein. Von daher bin ich viel lieber am Wasser und habe so Weite, anstatt in so einer Bergregion zu sein. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ich Hamburg deswegen so mag.
Kann ich verstehen. Ich bin im Nachbarort von Merdingen aufgewachsen.
Ach krass.
Ja, das ist nicht der Rede wert, aber es ist, die Landschaft ist schön, aber da ist tote Hose.
Ja, am Kaiserstuhl.
Ja, im Thuniberg. Das ist der Waltershofen, das letzte Ortsteil von Freiburg, dann fährst du über den Thuniberg drüber, dann bist du in Merdingen.
Ja, ich war da oft öfter mit der Nationalmannschaft in zu Juniorenzeiten, von daher, da habe ich auch den einen oder anderen Berg abgestrampelt.
Ja, das ist ich auch früher, das war nicht schön. passt aber zur letzten Frage, die ich noch bekommen habe. Hast du in Deutschland eine Lieblingsstrecke?
In Deutschland eine Lieblingsstrecke? Ey, da gehe ich komplett, also wirklich für mich völlig underrated oder unterschätzt, ist es Sauerland. Also Sauerland ist so Winterberg, die Ecke, aber auch, ja, einfach das Sauerland im Allgemeinen ist wirklich absolut zum Fahrradfahren mega geil. Richtig Möhnesee, Sorpesee, Biggesee. Also man hat richtig viele schöne Seen. Man muss fit sein. Es geht auch schon ordentlich hoch und runter. Aber ich würde sozusagen als Lieblingsstrecke würde ich umwandeln in Lieblingsregion. Und das ist auf jeden Fall das Sauerland. Auch weil da halt nicht viel los ist, ne? Da wohnen nicht viele Leute. Da bist du nicht andauernd angehupt auf dem Rad. Gutes Radwegenetz. Also wer einfach mal so ein paar Tage rauskommen möchte in Ruhe, bucht euch irgendwo im Sauerland einen schönen Gasthof oder ein Airbnb und nimmt das Rad mit, geht da wandern, fahrt da ein bisschen Fahrrad. Da ist halt echt nichts los, ist super zum Runterkommen.
Ja, cool. Ich habe einen rheinischen Vater und der sagt immer, dass es im Sauerland regnet es nur, aber das ist, mehr weiß ich auch nicht vom Sauerland.
Ja, doch, das stimmt. Das Wetter, schaut euch den Wetterbericht vorher, bevor ihr da seid. Also, ich bin ja in Unna groß geworden, deswegen bin ich da halt auch viel Rad gefahren früher und da war auch immer der gängige Satz war immer, willst du keinen Sonnenbrand, dann fahr ins Sauerland.
Ja, genau. Ja, die Dinger kenne ich auch alle. Ja, mega. Hey Rick, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke für den sehr offenen Einblick so in deine Gefühlswelt 2 Wochen nach deinem verkündeten Ende deiner Karriere. War super cool, dass wir mal gesprochen haben und dir viel Erfolg für die zweite Lebensabschnittshälfte ist bescheuert, das sagt man nicht.
Zweite Karriere.
Für die zweite Karriere, genau. Die geht ja jetzt gerade erst los.
Ja, genau. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Halt, stopp. Bevor du hier gleich wegskippst, nur drei Hinweise in eigener Sache. Sollte dir der Podcast gefallen haben, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung bei der Podcast-Plattform deiner Wahl, egal ob Apple oder Spotify, das ist mir komplett egal. Denn wenn dieser Podcast erfolgreich werden soll oder von mehreren Leuten gehört werden soll, dann sind Empfehlungen mit das Beste, was du machen kannst. Falls du aber auch mehr von der zweiten Luft sehen oder lesen möchtest, dann sei dir einmal unser Instagram-Kanal ans Herz gelegt. @diezweiteluft ist unser Insta-Handle oder zweiteluft.com ist unser noch sehr kleines, aber immer weiter wachsendes Magazin. Jetzt aber danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!